Deutschlandradio Kultur. Breitband. We Radio. Wir Radio. Medien und digitale Kultur.
Mir ist wichtig, dass dieses neue Angebot ausdrücklich auch für weitere Verlage offen steht und ich ermuntere ausdrücklich zu weiteren Gesprächen.
Jürgen Rüttgers, der nordrhein-westfälische Ministerpräsident, bei der Bekanntgabe einer außergewöhnlichen Zusammenarbeit in dieser Woche. Das Angebot, von dem er hier spricht, ist ein Angebot des WDR, des Westdeutschen Rundfunks, an die WAZ Verlagsgruppe. Dem Angebot entsprechend sollen täglich mehrere Fernsehbeiträge des WDR auf dem WAZ-Internetportal Der Westen laufen. Derwesten.de ist das Internetportal für zahlreiche WAZ-Lokalzeitungen in Nordrhein-Westfalen. Na und, werden einige vielleicht fragen. Aber ganz so einfach ist das mit dieser Kooperation nicht. Denn wie vertragen sich eigentlich öffentlich-rechtliche Medien mit privaten Verlagshäusern? Geht es hier tatsächlich um die Sicherung des Qualitätsjournalismus im Internetzeitalter? Oder steuern wir auf so eine Art staatsmonopolistischen Medienkapitalismus zu, wie die FAZ gleich martialisch verlauten ließ? Viele Fragen also, die wir in dieser Sendung beantworten wollen. Und damit erstmal hallo und herzlich willkommen zu Breitband, unserem Magazin für Medien und digitale Kultur hier im Deutschlandradio Kultur. Am Mikrofon begrüßt Sie Markus Heidmeier. Außerdem in dieser Sendung Quellcode, das neue Buch des Cyberspace-Erfinders William Gibson. Dann Don Tapscott will mit seinen sogenannten Wikinomics nach dem Internet nun auch die Wirtschaft revolutionieren. Wir porträtieren den kanadischen Autor und Wirtschaftstheoretiker. Und Rededuell im Netz. Zwei Internetprominente streiten auf YouTube über die Zukunft der Speichertechnik. Wir beobachten sie. Die Netzmusik kommt in dieser Woche aus Kroatien, dem aktuellen Partnerland der Buchmesse in Leipzig. Also, wie Sie sehen, wir haben einiges vor. Los geht's.
Breitband. Topic.
Wir versprechen uns davon, dass wir den Nutzern unseres Internetbereiches und Internetdienstes der Westen zusätzlich attraktive Angebote machen können. Der Westdeutsche Rundfunk ist aus meiner Sicht derjenige, der im Bewegtbildbereich das Material qualitativ und hochwertig am allerbesten bereitstellen kann.
Der Chef der WAZ-Verlagsgruppe Bodo Hombach bei der Bekanntgabe der Kooperation zwischen WAZ und WDR in der Staatskanzlei Nordrhein-Westfalens in dieser Woche. Erstmals also will ein öffentlich-rechtlicher Sender Fernsehbeiträge auf dem Online-Portal eines privaten Zeitungsverlages ausstrahlen. Im Medienkontext eine Zeitenwende. Denn bisher schienen öffentlich-rechtliche und private Medienanbieter im Ökosystem Medienlandschaft natürliche Feinde zu sein. Plötzlich aber wird praktizierte Medienkonvergenz Alltag. Medienkonvergenz bedeutet hier, alle Medienanbieter von der Zeitung bis zur Fernsehstation bieten via Internet vergleichbare Produkte an. Texte, Fotos, Videos und so weiter. Die Aufregung im Medienbetrieb ist dementsprechend groß. Die Gerüchte sind zahlreich, neue Kooperationen scheinen sich auch gleich anzubahnen. ZDF und Süddeutsche, SWR und Burda, BR und Focus. Aber was bringt diese Kooperation den neuen Partnern eigentlich? Wie wird sie ganz konkret aussehen? Und vor allem, welche Probleme gibt es überhaupt? Fragen über Fragen, die wir gleich mit einem Experten klären wollen. Vorher aber erstmal Vera Linz mit einem Überblick.
11 Uhr. Es ruckelt schon gewaltig in der Kabine. Sturmtief Kirsten kündigt sich bei Kranführer Manfred Polocek an, der die Container von den Schiffen auf die Hafenanlage ablädt.
So ähnlich wird es in wenigen Wochen auf dem WAZ-Portal der Westen klingen. Ein Ausschnitt aus einem Fernsehbericht des WDR, der in der Online-Mediathek des Senders abgerufen werden kann. Teile dieser Regionalberichterstattung übernimmt die WAZ. So sieht es der Kooperationsvertrag vor. Die Übernahme erfolgt unverändert und mit dem Logo des WDR, sodass der öffentlich-rechtliche Urheber für die Nutzer erkennbar bleibt. Die WAZ zahle für die Videos einen marktüblichen, aber vorerst unbekannten Preis, heißt es. Keine Gefahr also, andere Anbieter von Videomaterial könnten das Nachsehen haben, betont der ARD-Vorsitzende Fritz Raff.
Diese Gefahr sehe ich derzeit überhaupt nicht, weil die ARD nur bereit ist, echte Qualitätsangebote ins Netz zu stellen. Und diese Qualitätsangebote kosten Geld. Und wir werden uns daran orientieren, was sie kosten. Wir werden also nicht antreten, um Geschäftsmodelle privater Agenturen kaputt zu machen, sondern wir werden dort bereit sein zu einer Kooperation, wo auch unsere Kosten letztendlich akzeptiert werden und dementsprechende Preise bezahlt werden.
Doch die private Konkurrenz interessiert nicht nur, ob die Preise marktkonform sind. Für RTL-Mann Tobias Schmid, Vizepräsident des Verbandes Privater Rundfunk und Telemedien VPRT, ist entscheidend, ob die Kooperation der Öffentlich-Rechtlichen mit den Verlagen durch und durch wirtschaftlich ist.
Der entscheidende Punkt ist, wie ist die Finanzierungsstruktur? Dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist es nicht untersagt, Online-Aktivität zu machen, sondern es ist immer wieder die Frage, welcher Teil davon darf über Gebühren finanziert werden und welcher muss wirtschaftlich autark bestehen können. Und dabei ist der kritische Punkt nicht nur, gibt man Angebote zu wirtschaftlich sinnvollen Preisen in den Markt, sondern der eigentlich entscheidende Punkt ist, kann diese Einheit, kann die Firma sozusagen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, die das macht, aus sich heraus auch wirtschaftlich überleben. Wenn das gewährleistet ist, dann ist das, glaube ich, auch vor den Maßgaben des europäischen Rechts relativ problemlos.
Sprich, die Geschäfte müssen ARD und ZDF über Tochterfirmen abwickeln, was auch geschieht. Allerdings wollen die Kritiker ganz genau wissen, ob diese Tochterfirmen auch wirklich wirtschaftlich selbstständig sind. So viel zu den Finanzen. Stichwort Meinungsvielfalt. Wenn der größte ARD-Sender mit Deutschlands drittgrößtem Zeitungsverlag kooperiert, fürchten Kritiker eine Machtkonzentration. Tobias Schmidt.
Man muss zumindest mal darauf achten, ob das nicht unter Umständen dazu führt, dass man in einzelnen Regionen, zum Beispiel WAZ, WDR, eine neue Art von Monopolstruktur in der Information herstellt, die jedenfalls, während es rein privatwirtschaftliche Unternehmen, nicht zulässig wäre.
Auch andere Punkte bleiben offen. Zum Beispiel, wem gehört der Klick auf ein WDR-Video, das auf einem Internetportal der WAZ zu sehen ist? Nichtsdestotrotz, die Befürworter der Kooperation jubeln. Sie diene dem Qualitätsjournalismus und sei Dienst am Kunden, wie es in der WAZ-Mitteilung heißt. Und schließlich sollen alle mitmachen können. Der WDR jedenfalls will seine Inhalte auch anderen Zeitungshäusern anbieten. Und die WAZ könnte sich auch vorstellen, von RTL Bilder zu kaufen. Weitere Kooperationen sollen denn auch folgen. Der SWR etwa ist im Gespräch mit regionalen Zeitungshäusern. Das ZDF plant eine Zusammenarbeit unter anderem mit der Süddeutschen Zeitung. Die Vorfreude ist bei ZDF-Chefredakteur Nikolaus Brender jetzt schon groß.
Wir profitieren ja auch davon. Wenn die Marke heute oder andere Marken wie Frontal 21 oder Teile daraus in Zeitungen erwähnt werden, wenn sie abgedruckt werden, das ist genau das Gleiche, als wenn es dann im Internetumfeld dann auch platziert wird. Das ist, finde ich, eine fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Verlagen, also zwischen Zeitungen und dem öffentlich-rechtlichen System. Und warum soll das nicht funktionieren?
Fernsehformate als Marken und die Sicherung des Qualitätsjournalismus. Vera Linz war das mit einem Überblick über ein vielschichtiges Thema. In Hamburg bin ich nun mit Dr. Wolfgang Schulz verbunden. Er ist dort der Direktor des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung der Universität Hamburg. Hallo, Herr Schulz.
Hallo, ich grüße Sie.
Ja, Herr Schulz, die Online-Aktivitäten von ARD und ZDF wurden ja in den letzten Monaten von der privaten Medienwirtschaft massiv kritisiert. Das sei eine Gefahr für die freie Presse. Nun wird der Vorwurf laut, der WDR tausche hier Inhalte gegen medienpolitische Zugeständnisse. Wie darf man das verstehen? Welche Strategie soll der WDR da verfolgen?
In der Tat ist es so, dass das Thema öffentlich-rechtliche Online im Augenblick in hohem Maße umstritten ist und wir kurz vor Verhandlungen um einen Staatsvertrag stehen, bei dem es genau um diese Frage gehen soll. Und da die Verleger hier eine sehr kritische Position eingenommen haben, sind Kooperationen natürlich ein guter Weg, hier ein Stück weit den Wind aus den Segeln der Kritik zu nehmen.
Ja, das ist ja das Erstaunliche. Bisher kannte man die Verleger als die schärfsten Kritiker der öffentlich-rechtlichen Online-Aktivitäten und plötzlich sind es Kooperationspartner. Welche Strategien verfolgen denn die Verleger, beispielsweise jetzt die WAZ in Düsseldorf?
Das ist mir offen gestanden am unklarsten. Also es gibt mehrere Gründe natürlich, die dafür sprechen können, dass Verlage an dem Material interessiert sind. Das eine ist, dass man sehr viel Erfahrung mit hochqualitativen Textprodukten hat, im Audiovisuellen, aber wahrscheinlich noch nicht das Know-how und die Kapazität, hier tatsächlich etwas Vergleichbares aufzubauen. Und da bietet es sich an, bei denen nachzufragen, die hier anerkanntermaßen gute Qualität zu bieten haben. Das zweite ist aus meiner Sicht auch eine gewisse rechtliche Zurückhaltung. Man möchte möglichst nicht in diesen Bereich des Rundfunks mit reinwachsen oder viele Verlage jedenfalls haben Sorge, dass wenn sie ihr angestammtes Terrain verlassen, auf einmal mit diesem ganzen Bereich der Rundfunkregulierung zu tun haben, den sie eher meiden wollen.
Nun haben wir ja in Deutschland ein duales Mediensystem. Das heißt, auf der einen Seite sind die öffentlich-rechtlichen gebührenfinanzierten Rundfunkbetreiber, Radio und Fernsehen, auf der anderen Seite die privaten Verlage, die die Zeitung herausgeben. Könnte es sein, sein, dass die Zeitung insgeheim eine Strategie verfolgen, in der sie in Anlehnung an Jürgen Habermas aus dem letzten Herbst die Hoffnung haben, vielleicht als Zeitung in einer mittel- bis langfristigen Perspektive auch Gebühren zu bekommen? Er hat ja verlangt, Jürgen Habermas, dass man zur Sicherung des Qualitätsjournalismus eine quasi gebührenfinanzierte Zeitung erfinden sollte. Damals ging es um die Süddeutsche, die ja zum Verkauf stand.
Also das ist, glaube ich, wenn, dann eine sehr, sehr langfristige Perspektive. In der Tat wird an vielen Stellen, auch in Großbritannien beispielsweise, unter dem Stichwort Public Service Publisher, wie das da genannt wird, darüber nachgedacht, ob man nicht auch Systeme entwickeln muss, bei denen qualitative Inhalte, die der Markt vielleicht an sich so nicht hinreichend produzieren kann, Mittel zur Verfügung stellt. Und zwar nicht nur den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, sondern allen, die solche Inhalte produzieren. Und das ist natürlich im Prinzip auch auf den Printbereich übertragbar. Dass das aber wirklich eine Hoffnung oder Strategie der Mehrheit der Verleger ist, das glaube ich kaum.
Großbritannien ist ja ein interessantes Stichwort. Dort gibt es ja bereits den sogenannten Public Value Test für die Inhalte, die die BBC entwickelt. Etwas Ähnliches will man jetzt in Deutschland einführen. Die Debatte der letzten Monate hat dazu geführt, dass ARD und ZDF, bevor sie neue digitale Angebote auch im Internet kreieren, ihre Angebote einem sogenannten Drei-Stufen-Test unterziehen sollen, um den Mehrwert für ein breites Publikum sicherzustellen. Wie kann dieser Drei-Stufen-Test aussehen? Wie funktioniert das?
Also die Idee hinter diesem Test ist ja eigentlich die folgende. Man hat mittlerweile, gerade durch das Internet, aber im digitalen Fernsehbereich ist das auch der Fall, nicht mehr so klare Strukturen wie vorher. Und es gibt gute Gründe, auch der Staatsfreiheit des Rundfunks, dass nicht der Gesetzgeber im Einzelnen immer festlegt, was öffentlich-rechtlicher Rundfunk hier tun darf. Wenn das nicht der Fall ist, braucht man Verfahren, um zu sehen, was gehört jetzt eigentlich zum öffentlich-rechtlichen Auftrag und was nicht. Und dieser Drei-Stufen-Test soll ein solches Verfahren sein. Er soll auf der ersten Stufe klären, gehört irgendetwas neu Nachgefragtes, wie beispielsweise zeitunabhängige Nutzung von Fernsehinhalten, also dass man die auch nach der eigentlichen Ausstrahlungszeit noch runterladen kann, gehört das eigentlich zu einem öffentlich-rechtlichen Angebot dazu? Die zweite Frage ist ein solches öffentlich-rechtliches Angebot auch angesichts Auswirkungen auf private Konkurrenten, die ja negativ sein können, eines, was zur Vielfalt beiträgt? Und der letzte Prüfungspunkt ist der, was kostet dieser zusätzliche Public Value, um das mit dem britischen Begriff nochmal zu bezeichnen eigentlich, sodass man sehen kann, ob es diesen Zusatznutzen auch wert ist. Das sind sozusagen die drei Stufen, die im Augenblick jetzt gerade noch weiter ausgeformt werden. Also die Frage, wer entscheidet eigentlich auf welcher Stufe?
Nochmal zur Medienvielfalt in NRW zurück als Beispiel. Diese Kooperation von zwei sehr prominenten Akteuren auf der Medienbühne, also einmal der großen WAZ Verlagsgruppe, der drittgrößten Verlagsgruppe in Deutschland, und dem WDR, der größten Landesanstalt unter den ARD-Funkhäusern. Sehen Sie da die konkrete Gefahr, dass es eine marktbeherrschende Stellung geben könnte?
Also die Stellung der WAZ ist marktstark und man muss sicherlich fragen, ob es im Hinblick auf Vielfaltsicherung die beste Lösung ist, wenn öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten und gerade mit marktstarken Partnern dafür sorgen, dass die ihre Stellung hier verfestigen oder ausbauen können. Das wird man im Einzelfall entscheiden müssen, aber das ist zumindest diskussionswürdig.
Und da ja die Preise für diese Beiträge, die der WDR anbietet, doch verhältnismäßig hoch sein sollen, sehen Sie da eine Gefahr für kleine Verlage, kleine lokale Zeitungen, dass die diese Preise vielleicht gar nicht aufbringen können, diese Kosten gar nicht aufbringen können, um dementsprechend adäquat oder entsprechend der WAZ solche Inhalte auf ihren jeweiligen Internetangeboten zu präsentieren?
Die Gefahr ist denkbar. Man kann aber natürlich die Preise auch danach staffeln. Und das wird wahrscheinlich auch geschehen, wie groß die vermutete Reichweite solcher Angebote tatsächlich ist. Aber der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist hier in gewisser Weise gebunden. Wir bewegen uns hier in dem sogenannten kommerziellen Bereich, wenn da Material an andere verkauft, lizenziert wird. Und hier achtet die Europäische Kommission und die Bundesrepublik auch, die in einem Beihilfekompromiss hier gebunden ist, streng darauf, dass wenn der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Markt agiert, dass er dann auch marktübliche Preise nimmt und nicht etwa vergünstigt und so eine Quersubventionierung durch die Rundfunkgebühren, mit deren Mittel das ja bezahlt wurde, alles stattfindet.
Zum Schluss noch mal eine Frage, die vielleicht die vielen, vielen Betreiber einzelner Blogs und einzelner Internetseiten interessiert. Es gibt ja die Möglichkeit beispielsweise Inhalte von YouTube auf der jeweils eigenen privaten Internetseite zu implementieren. Das heißt, ich kann ein Video benutzen und es bei mir zeigen. Wäre es nicht eigentlich ein gerechtfertigter Anspruch des Gebührenzahlers zu sagen, ich möchte einzelne Inhalte, die ARD und ZDF produzieren, auf meiner privaten Internetseite auch anbieten?
Das kann ich verstehen. Auf der anderen Seite ist man bisher immer davon ausgegangen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk, und das schont ja auch die Gebühren letzten Endes, das Material, das er nicht selber braucht zur Erfüllung seiner Aufgaben, auch an andere weiterlizenzieren kann. Denn alles, was er einnimmt, trägt letzten Endes dazu bei, dass die Gebühren nicht so hoch sein müssen. Das ist ja ein geschlossenes System. Aber insgesamt ist in der Tat die Frage zu stellen, wird nicht mit so einer solchen Kooperation das Signal gesetzt, dass dieses Material eigentlich etwas kommerziell zu Verwertendes ist und nicht zum Auftrag öffentlich-rechtlicher Anstalten gehört, es in solcher nicht kommerziellen Weise dem Nutzer zur Verfügung zu stellen. Also insofern ist in der Tat auch aus meiner Sicht auch Diskussionsbedarf, jedenfalls ob das die grundsätzliche Strategie sein kann, außerhalb eines Einzelfalls.
Dr. Wolfgang Schulz war das, Leiter des Hans-Bredow-Instituts für Medienforschung in Hamburg. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Sie hören Breitband im Deutschlandradio Kultur. Martin Riesel hat die Netzmusik aus Kroatien mitgebracht.
Breitband, Netzmusik.
Kroatien ist in diesem Jahr Partnerland der Leipziger Buchmesse. Deshalb geht's in der Netzmusik heute mal um die dortige Popmusikszene. Mann, bin ich belesen, hat Nina Hagen mal in einem ihrer frühen Songs getrillert. Die folgenden Frauen sehen aus, als wollten sie einen Nina-Lookalike-Wettbewerb gewinnen und heißen auch noch wie eine andere Diva. Aus Kroatien, Lolo Brigida. Hopp, hopp.
Volim tako, volim tako video, DVD, kompjuterske igrice. Volim tako, volim tako, volim tako, volim tako sladoled i kokice, Casio i šljokice. Volim tako, volim tako, volim tako, volim tako Konana, Dilana, Alana, ona za partizana. Volim tako, volim tako, volim tako, volim tako LCD, BPM, Houndem, Šesem. Volim tako, volim tako, volim tako, volim tako Crystal i Alexis, domaći sa keksis. Volim tako, volim tako, volim tako, volim tako kao Tarzan Čitu, kojo van katitu. Volim tako, volim tako, volim tako kao plivadone, bombone, trgone, žvakače i toblerone. Volim tako, volim tako, volim tako, volim tako kao sex, pa sex, la sex, biri jes. Honey pie, honey pie, zakriću te u zube kao žvaku. Honey pie, honey pie, to se neće pronaći u mraku. Honey pie, honey pie, zakriću te u zube kao žvaku. Honey pie, honey pie, nikto se neće pronaći u mraku. Volim tako, volim tako, volim tako video, DVD, kompjuterske igrice. Volim tako, volim tako, volim tako, volim tako sladoled i kokice, Casio i šljokice. Volim tako, volim tako, volim tako, volim tako Konana, Dilana, Alana, ona za partizana. Volim tako, volim tako, volim tako, volim tako LCD, BPM, Houndem, Šesem.
Volim te von Lolo Brigida. Wie das geschrieben wird und die Links zur Netzmusik, das alles finden Sie auf breitband-online.de. Auf der Homepage und der MySpace-Seite dieser Band aus Kroatien erfährt man nicht viel, erst recht nicht, wenn man deren Sprache nicht kann. Gegründet als, wie es heißt, Elektro-Bubblegum-Trash-Duo sind Lolo Brigida inzwischen gewachsen zu einem Quintett aus einem armen, einsamen Typen inmitten von vier wilden Girlies, die sehen so pink-türkis-bunt aus, als wären sie gerade einer billigen 80er-Jahre-Parodie entsprungen. Dementsprechend nennen sie als Einflüsse Lina Lovitch, Brigitte Bardot, Videosex und den Glitter der 80er Jahre. Auch die Musik der Kroatinnen orientiert sich an dieser historischen Schnittstelle zwischen Postpunk und Hochglanzpop, nur eben im angesagten Lo-Fi-Sound. Lolo Brigida mit Pillowboy Babygirl.
ko sam inicijalnim da moje se preljeva. Gleda me preko stolova u svice, tako male i roze, labelo od jagode. Znam da žele isto što i ja. Šute i cijeli svet nestaje, svijetli kao Champs-Élysées. Pleši sa mnom, ko u hollywoodskom filmu, šapne tiho dok ja lovim zrak. Po danu sve je kompliciranije, noćas budi pilo. Ovdje u lakvu mi se topimo, mozak postaje čečokolino. Pogledi nas prate što im je čudno, možda zato što baš lijepi smo mi zajedno. Boys don't cry and girls don't fly, manje pitaj, više uživaj. Boys don't cry and girls don't lie, manje pitaj, više uživaj. Noćas budi pillow boy, my baby girl, my shiny pearl. My pillow boy, my baby girl, my shiny pearl.
Lolo Brigida mit Pillow Boy, Baby Girl. Das war der erste Teil der Netzmusik von Martin Riesel.
Breitband Besprechung.
Für diesen Mann passt eigentlich nur eine Berufsbezeichnung: Prophet, William Gibson. Er mag keine Computer und benutzt sie nur im Notfall. Aber er hat dem Cyberspace seinen Namen gegeben. Er hat den Begriff Matrix geprägt, der das Kino inspirierte, und er hat vorausgesehen, welche Rolle das Internet heute spielt. Vor 24 Jahren genau erschien sein erster Roman Neuromancer. Wie alle großen Autoren der Science-Fiction-Literatur hat auch er sein eigenes Thema. Bei Philip K. Dick geht es um Mensch und Maschine. Bei Stanislaw Lem um die Krankheiten der Seele im All. Bei Gibson geht es um das Netz. Es geht darum, wie das Netz die reale Welt langsam verändert. Diese Idee treibt ihn bis heute an. Quellcode heißt jetzt sein neuer Roman. Lars Überland hat ihn für uns gelesen.
When I started the book, it started itself.
Ehemalige Söldner der Blackwater-Truppe, mysteriöse Geheimdienstler ohne klare Herkunft, Ex-CIA-Senioren, denen die Politik aus DC nicht mehr gefällt, dazu durchgeknallte Untergrundkünstler, ein tablettensüchtiger Russisch-Student, ein Exil-Kubaner mit anwesenden Santeria-Göttern und Parkour-Fähigkeiten, beziehungsweise Systema, wie die Verteidigungstechnik des KGB hieß. Und alles ist ungefähr so leicht zu durchschauen wie eine stundenlang gekochte Soljanka. William Gibson hat heutzutage nichts mehr mit dem literarischen Erfinder von Cyberpunk und Neuromancer zu tun. Sowieso hat ja die Forschung seine gruseligen Visionen aus den 80ern längst eingeholt. Aber Technologie an sich interessiere ihn auch gar nicht, sagt er. Ich habe keine technologischen Themen. Was mich immer am meisten an Technologie interessiert hat, ist zu beobachten, wie Leute sie benutzen. Ich bin wirklich so eine Art Anthropologe, der rausfinden will, wie Technologie das Leben auf der Straße beeinflusst. 100 Millionen Dollar Schwarzgeld, an sich für den Aufbau im Irak gedacht, schippern in einem Container auf den sieben Weltmeeren rum, Ein Technikfreak aus Los Angeles überwacht die Route des Containers, der auf dem Meer die Schiffe wechselt. Damit verdient dieser Nerd sein Geld, während er nebenbei mobile Technologien für Locative Art bastelt. Locative Art, eine Mischung aus GPS und virtueller Realität. Ein Kunsttrend, der im Internet seit kurzem für Interesse sorgt. Also WLANs an bestimmten Koordinaten im GPS-Netz zu schalten, die dann virtuelle Kunstwerke senden, die dann jeder mit einem speziellen Visier und eben diesen Koordinaten sehen kann. Mohnblumenwiesen im Hotelzimmer oder den toten River Phoenix auf dem Bürgersteig. Der aktuelle letzte Schrei der Netzcommunity, diese Verbindung von GPS und grob gesagt WLAN-Verortung. Deren Grundlage, Google Maps, kam raus, als Gibson gerade mit dem Schreiben dieses Romans fertig war. Aber so geht das ja immer mit technologischen Entwicklungen. Wenn irgendwer mir was Neues zeigt, das er vom Future Shop mitgebracht hat, dann denke ich, boah. Aber in 4 Jahren wird es bei Heilsarmee-Trödlern stehen. Wenn ich eine vorstellbare Zukunft entwerfe, dann stelle ich mir zuerst den Flohmarktkrempel dieser Zukunft vor. Hollis Henry wird auf diese bescheuerte Kunstbewegung angesetzt. Hollis im Wunderland, eine früher mal erfolgreiche Rocksängerin, bis sie das Geld in der Dotcom-Blase verpulvert hatte. Und so mischen sich in diesem Vexier-Roman-Quellcode die Alltagsbiografien und Zeitströmungen der letzten 3 Jahrzehnte mit der technologischen Sintflut, die unsere Realität überströmt. Mit Verzweiflung und Ekel von gescheiterten Existenzen und der Gier und Korruption bei der Beschaffung der wirklichen Reichtümer unserer Zeit. Und das sind weniger die Millionen Irak-Dollars, sondern Informationen, Technologie.
Ich glaube, dass wir sit atop.
Ich glaube, wir sitzen auf einem Ameisenhügel aus Technologien. Und nicht, dass wir die Krone der Schöpfung wären, aber wir sind schließlich die Krone der technologischen Schöpfung. Aber man darf nicht nur einen kurzen Blick auf diese Technologien werfen, voller Marketing-Enthusiasmus. Die Art, wie AIDS sich über Afrika ausgebreitet hat, das hat mit dem Verbrennungsmotor zu tun und dem Bau von Autobahnen. Die Veränderung durch Technologie hat normalerweise ja nichts zu tun mit der ursprünglichen Idee ihrer Entwickler. Der Typ, der den Pager erfunden hat, hat natürlich nicht daran gedacht, wie der den städtischen Drogenhandel verändert. Verwoben wie Gibsons queres Denken und vernetzt wie die Welt, die es beschreibt, ist auch das Buch, der Text. 4 Geschichten erzählt Gibson parallel in komplexen Verwicklungen. Wie ein ständiger Gedankenfluss ist das, als würde man in Google baden, in perlenden Brausebädern voller Details über Santeria-Götter und Geheimdienstroutinen, Rockgeschäft und Piraten in der Straße von Malakka, über verbotene Wanzen, die SMS auffangen können, über Geohacking, Exilkubaner mit frierenden Füßen, Heretiker aus dem 12. Jahrhundert und die friedensstiftende Kraft der Bratkartoffel.
Well. Any questions?
Mit Quellcode hat William Gibson einen veritablen Polit-Thriller geschrieben, für dessen Verständnis man allerdings auf der Höhe von Computermagazinen sein sollte oder sich gerne mal forschend im Internet vergräbt. Das übrigens tut Gibson auch. Morgens aufstehen und den Newsfeed auf dem Laptop checken. Im 21. Jahrhundert habe ich ja solche Werkzeuge, um naturalistische Romane und Satiren zu schreiben.
Love über Land über Quellcode, den neuen Roman von William Gibson. Quellcode ist im Klett-Cotta Verlag erschienen, hat 448 Seiten und kostet 22,50 Euro.
Breitband. Medien und Meinungen. Politische Parteien dürfen sich an privaten Rundfunksendern beteiligen. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat entschieden, dass das hessische Privatrundfunkgesetz nicht mit der Verfassung vereinbar ist. Allerdings könne der Gesetzgeber Beteiligungen verbieten, wenn die Parteien bestimmenden Einfluss auf die Programmgestaltung
oder die Programminhalte nehmen könnten. Das Urteil betrifft derzeit nur die SPD, die als einzige deutsche Partei traditionell Beteiligungen an Medien hält. Die CDU-FDP-geführte Landesregierung hatte das absolute Beteiligungsverbot im Jahr 2000 festgeschrieben. Dadurch musste die SPD-eigene deutsche Druckerei und Verlagsgesellschaft beim Privatsender FFH aussteigen, bei dem das Unternehmen mit 2,34% beteiligt war. Nach Ansicht der Sozialdemokraten wollte die CDU damit den politischen Wettbewerber treffen. Die SPD übe keinerlei inhaltlichen Einfluss auf Medien aus, an denen sie Anteile halte, sagte SPD-Schatzmeisterin Hendricks nach dem Richterspruch von Karlsruhe. TV-Content frei im Netz. Die Privatsender Sat1, Pro7 und Kabel1 bieten ab sofort die aktuellen Folgen einiger TV-Sendungen nach Ausstrahlung unentgeltlich im Internet an. Wie der TV-Konzern mitteilte, stehen zunächst verschiedene Eigenproduktionen der Sender als Video auf Abruf zur Verfügung. Das Angebot soll nach und nach ergänzt werden. Der neue Service wird durch Werbung finanziert. Auch bei RTL und ZDF können kostenlos Sendungen abgerufen werden. Immer genauere User-Profile in der Kritik. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Scharr hat die Genehmigung der EU-Kommission für die Übernahme des Online-Werbevermarkters DoubleClick durch Google kritisiert. Beide Unternehmen könnten damit in Zukunft das Surfverhalten von Millionen Internetnutzern beobachten, sagte Scharr Zeit Online. Anstelle zweier sehr mächtiger Datenbanken entstehe eine, die viele Facetten einer Persönlichkeit abbilden könne. Der oberste Datenschützer der Republik sieht auch entscheidende Unterschiede, etwa zu Kundenkarten, bei denen viele Anwender freiwillig Daten von sich preisgeben. Auf Kundenkarten könne man verzichten. Ob DoubleClick das individuelle Surfverhalten protokolliere, bekomme man jedoch gar nicht mit. Mehr Hörbücher aus dem Netz. Immer mehr Deutsche laden sich Hörbücher aus dem Internet herunter. Im vergangenen Jahr wurden 700.000 Exemplare auf deutsche PCs geladen. Das sind 32% mehr als im Vorjahr, wie der Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und Neue Medien, Bitkom, auf der Leipziger Buchmesse mitteilte. Der Durchschnittspreis sank dabei pro Exemplar im Vergleich zum Vorjahr von 12,21 € auf 10,42 €. Hörbücher haben demnach inzwischen einen Anteil von 4% am gesamten Downloadmarkt.
Medien und Meinungen im Deutschlandradio Kultur. In dieser Woche zusammengestellt von Thomas Jedeke. Sie hören Breitband, das Magazin für Medien und digitale Kultur. Und hier gibt's jetzt den zweiten Teil der Netzmusik.
Breitband, Netzmusik.
Aus Kroatien, dem diesjährigen Partnerland der Leipziger Buchmesse, kommt auch der folgende Musiker. Und auch wenn der junge Mann kein Schriftsteller ist, dann trotzdem ein Mann der Worte. Die spricht er reichlich zu elektronischen Beats. Target ist nicht der einzige, aber einer der besten kroatischen Rapper.
Nekada verovu ljude, dečko bi skintu, sitne sad te slušao, šapate, govori, tihe, savete, tajne, ortaka iz bajki, buras do buraza, ulaz do ulaza, prvi sudar, zatim prva ljubav. Naša zajednička klupa, izdeljena pljuga, objektivna sreća, kolektivna tuga, posle prvog kiša srce počelo da kuca, jeste dobar ubac, posle nekog vremena sam prestao da mucam, pa zatim pucanju mozgu sledi, bilo je onih minuta od kojih krv se ledi, lice bledi, kosa sedi, bez komentara, ja razočaran, arkada pada, blokada jaka. Od istih, od pistih, uzeo šeton za igricu beton, gasi se svetlo, ja sam loser, jako hvala, molim lepo, levo desna šetali me, u razvoju ometali me, danas ste retardi, bre, za vas sada vladam, pa kaži solo, šta da ti kažem tebe, recite braća što do juče vam je život bio korak otrov, recite zašto baš po njima, zašto im je ova traka poklon, zašto sada kad nas vole dobijaju isti otpor, iste ulice gazimo, starih navika, novih patika, kažeš da znaš mi je loša informacija, buras, takvih pun mi je kur. Zato mikrofon puca, zato ovim stranjem pune kruče. Za sve te krugove, što padali su sve te ubode. Za neke drugove, što radili su danas upale. Za sve te kukare, što gradile su sistem utaje. Senki i utvore, što parili su naše umove. Za sve te krugove, što padali su sve te ubode. Za neke drugove, što radili su danas upale. Za sve te kukare, što gradile su sistem utaje. Senki i utvore, što parili su naše umove.
naše umove.
I faka nemaš zlatnu žlicu u ustima jer više jedeš vani. I faka ne moraš se fonom doma javit mami. I fakat, fakat nije otrcano reći. Fakat postoje krugovi kaj fakat koriste druge riječi. I fakat bilo je super kroz srednju školu proći. Otiš na Tulum i vratit se poslije pola noći. A fakat bilo je super taj fakultet proći. Pročitaj knjigu dekanu gledat ravno u oči. I kul je fakat nekom zavalit lakat. I gledat ga kak se kupi kad pravi muškarac ne zna plakat. I kaj fakat stari ti može sredit takvu pilu za male pare. Da ne moraš ni tražit kredit. A on je playboy zeko debit kaj je kove lebit. Je toliko dobar da bi se trebao zadedit. Pa ako hoćeš med mi mamo sad će. Papci skandalozno jebu glupače. Ko onda kara pravi pičke. To je grozno i skroz skandalozno pilanje. Da još uvek duvam pustio bi si mjuzu za čilanje.
Za sve te krugove, so heißt dieser Titel von Target hier in der Breitbandnetzmusik beim Deutschlandradio Kultur. Der Rapper aus der kroatischen Hauptstadt Zagreb hat schon eine lange Lebensgeschichte mit Hip-Hop. In der Grundschule war er noch der Einzige. Erst in der 8. Klasse hat er ein paar Mitschüler getroffen, die sich auch für diese Musik und Kultur interessiert haben. Mit einigen hat Target dann versucht, endlich auch selbst Musik zu machen. Die Belohnung ein paar Jahre später, beim allerersten Wettbewerb einer Radiostation, hat er schließlich gewonnen, als bester Freestyle-Rapper in der eigenen Landessprache. Was es nicht so oft gibt. Die meisten rappen dann doch lieber in Englisch. Hier kommt noch ein Track auf Kroatisch. Rap po svu von Target.
Kroz pukotine na zidu i rupe na zgradama. Širi se ritam od Južnog Brosa do Zagreba. I svjetla se pale kad je mrak. Jer to je to, yo, i to je tak. Kroz pukotine na zidu i rupe na zgradama. Širi se ritam od Južnog Brosa do Zagreba. I svjetla se pale kad je mrak. Jer to je to, yo, i to je tak.
Bio sam v Lima, negdje 10-11, gradom je vozio samo tramvaj 11, solo ušao u ovo za sobom, povukom noge, klošar uglađen kod doge, rep mi je promijeno pogled na okolinu. Jedino dobro u stvarnosti, život zege dečka šta ne vjeruje u slučajnosti. Počelo s lakovima, prešlo u nešto više, zaslužio da se u kvartu ime nikad ne obriše. Pristojan vandal, bendikot a.k.a. Adnan, vikendom satran, u ovome full pedantan. Ko me zna, zna da me ne mogu promijeniti, ni trendovi, nit me vjetrovi mogu okrenuti. Više 40 puta da, ne skrećem puta da, po bitu udaram, guram rep svuda. Jučer čarapa prek majka, za 80 kuna, danas targetom u studiju, perem ruke od sapuna. Rep mi je guma, sloboda tri u nizu. Nisam od onih kojima sve stane u rizlu. Tu su pa nizu, uzet ćemo šta hoćemo. I nije riječ o trilogiji jer tek sam počeo.
Kroz pukotine na zidu i rupe na zgradama. Širi se ritam od Južnog Brusa do Zagreba. I svjetla se pale kad je mrak. Jer to je to, yo, i to je tak. Kroz pukotine na zidu i rupe na zgradama. Širi se ritam od Južnog Brosa do Zagreba. I svjetla se pale kad je mrak. Jer to je to, yo, i to je tak. Od početka na krilima mic checka. Yo, yo, mladi gospa, svima dobro poznat kad rapa. Pa je tema prija Hall Fame-a, sam track i rack shop. Kad digneš kuću u zrak i opljačka te za bitove jer mi je rap ko glak. A magija između mene i majka je ko brak. I izlazimo baš kao ratnici podzemlja van. Kad prestaje dan, kada nemamo kam. A neki nas gledaju, viću kak vas nije sram. Al nije bedlo, peace, unity and having fun. Pa me pitaš od kud, samo tudo, tudo, tud. Rap posud, yo. Skam, ritam ti je lud. Kroz pukotine na zidu i rupe na zgradama. Širi se ritam od Južnog Brosa do Zagreba. I svjetla se pale kad je mrak. Jer to je to, yo, i to je tak. Kroz pukotine na zidu i rupe na zgradama. Širi se ritam od Južnog Brosa do Zagreba. I svjetla se pale kad je mrak. Jer to je to, yo, i to je tak.
Der Freestyle-Rapper Target mit Rap Po Svu, Hip-Hop aus Kroatien. Playlist und Links wie immer unter breitband-online.de.
Breitband Porträt.
Das 20. Jahrhundert ist geprägt von zahlreichen Verwerfungen. Aber es hat einigen Teilen der Welt auch enormen Wohlstand gebracht. In den Konzernen und Betrieben, die diesen Wohlstand geschaffen haben, herrschten klare Hierarchien und vertikale Strukturen. Direktoren, Abteilungsleiter, Angestellte, Arbeiter. Doch dieses Modell ist veraltet. Das jedenfalls behauptet der Erfinder der Wikinomics, Don Tapscott. Das Web 2.0 hat es vorgemacht. Durch Kollaboration, also das Zusammenarbeiten vieler an vielen Orten auf der ganzen Welt, konnte beispielsweise das überaus erfolgreiche Online-Lexikon Wikipedia entstehen. Ähnliche Modelle sollen nun auch in der produzierenden Wirtschaft umgesetzt werden. Eleni Klotzikas porträtiert für uns den Mann, der die passenden Theorien erfunden hat.
Ich bin der Alex und komme aus Wuppertal und ich bin einer der Leute, der das iPhone schon geöffnet hat.
Millionen Menschen kommunizieren heute auf Videoplattformen und in Online-Foren. Einige Unternehmen haben früh erkannt, dass ihnen dieses weltweite Stimmengewirr der Blogger, auch Bloggersphäre genannt, neue Möglichkeiten der Kommunikation mit ihren Kunden bietet. Nicht selten organisieren Unternehmen heute selbst Online-Communities, um zu erfahren, welche Produkte und Dienstleistungen Konsumenten begeistern. Doch das ist nur der erste Schritt, wie das Internet die Wirtschaft auf den Kopf stellt, sagt Don Tapscott. In Zukunft könnten neue Produktionsmodelle entstehen, die vor allem auf Gemeinschaft, Zusammenarbeit und Selbstorganisation basieren. Das sogenannte Wiki-Prinzip wird sich auch in der Wirtschaft weiter ausbreiten.
Well, a Wiki is just some software that
enables... Ein Wiki ist ja nur eine Software, die es einer Anzahl von Leuten möglich macht, ein Dokument im Internet zu bearbeiten. Es ist aber inzwischen zu einer Metapher für etwas Größeres geworden, nämlich für eine Kollaboration, die astronomische Ausmaße annimmt. Nehmen wir eine Enzyklopädie wie Wikipedia. Sie ist 10-mal größer als die Britannica, aber dennoch qualitativ genauso gut, obwohl sie niemand besitzt, weil sie von Millionen Menschen geschrieben wird.
Wie von Selbstorganisation Nutzer und Unternehmen profitieren, lässt sich für Don Tapscott am Unternehmen IBM und Linux sehr gut beobachten. Anstatt ein eigenes Computerbetriebssystem zu entwickeln, steckte IBM Ressourcen in die Verbesserung von Linux, ein Betriebssystem, das von einer losen Community von freiwilligen Computerprogrammierern erstellt wird. Indem IBM jährlich 100 Millionen Dollar in eine Open-Source-Software investiert, die niemandem allein gehört, spart es 900 Millionen ein, die nötig wären, eine eigene Software zu entwickeln und auf den neuesten Stand zu halten. Voraussetzung für die Nutzung von Wikinomics ist, dass Unternehmen transparenter werden und sich nicht davor scheuen, einen Teil ihres Wissens offenzulegen.
There's a man named Rob McEwen. I know him because he's my neighbor.
Ein Mann namens Rob McEwen, ich kenne ihn, weil er zufällig mein Nachbar ist, kaufte eine Goldmine, doch seine Geologen konnten ihm nicht sagen, wo das Gold ist. Nach 2 Jahren wollte er die Mine schließen, doch er fragte sich, ob es vielleicht jemand anders wüsste. Also machte er etwas ganz Radikales. Er veröffentlichte die geologischen Daten seiner Mine, die normalerweise in Safes verschlossen sind, im Internet. Er schrieb einen Wettbewerb aus. Derjenige, der ihm verriet, wo das Gold ist, sollte eine 500.000 Dollar erhalten. Geologen aus aller Welt antworteten ihm und er findet Gold im Wert von über 3 Milliarden Dollar. Das ist ein Beispiel, wo es Sinn macht, Wissen zu teilen und nicht alles für sich zu behalten.
Aus Angst, dass die Konkurrenz von neuen Vorhaben erfährt, schotten sich viele Unternehmen von der Außenwelt ab. Ein Fehler, sagt Don Tapscott. Denn sie profitieren mehr davon, wenn sie ihre Pläne offenlegen und die Welt außerhalb ihrer Unternehmensgrenzen als globalen Marktplatz von Ideen betrachten. Ein Beispiel dafür ist das Innocentives-Netzwerk, ein Zusammenschluss von 90.000 Wissenschaftlern weltweit über das Internet, die gegen Geldprämien an der Lösung schwieriger Probleme arbeiten.
Wenn Procter & Gamble ein Molekül entwickeln möchte, das zum Beispiel Rotwein von T-Shirts entfernt, und sie haben 9.000 Chemiker, die für sie arbeiten, aber draußen gibt es 1,5 Millionen Chemiker, dann wäre das doch eine verschenkte Chance, wenn Procter & Gamble nicht von diesen hochqualifizierten Experten profitieren könnte. Es gibt garantiert irgendwo einen pensionierten Chemiker oder einen Uni-Absolventen in Taipeh, der genau das kann und dem Unternehmen für ein paar Millionen Dollar dabei hilft, ein neues Produkt zu entwickeln.
Wir leben im Zeitalter der Partizipation, sagt Don Tapscott. Der Kanadier sieht heute im Alter von 60 seine Visionen wahr werden. Er ist einer der wenigen Internetpioniere. In den 70er Jahren, wo viele mit dem Wort Internet noch überhaupt nichts anfangen konnten, experimentierte er als Angestellter bei Bell Northern Research in seiner Forschungsgruppe an einem kleinen Computernetzwerk, dem ARPANET, dem Vorläufer des Internets. Sein erstes Buch über das Internet schrieb er 1981, doch niemand wollte es haben.
Meine Mutter kaufte die meisten Exemplare, glaube ich. Damals hieß es noch, Manager würden niemals eine Tastatur benutzen. Doch spulen wir mal 30 Jahre vor.
Heute, 30 Jahre später, ist Don Tapscott einer der bestbezahlten Unternehmensberater und Bestsellerautor von 11 Büchern über das Internet. Er verrät Firmen, wie sich neue Technologietrends auf ihre Branche auswirken. Das Internet ist nicht seine größte Leidenschaft. Er sammelt lieber alte Holzboote, mit denen er in seiner Freizeit auf See sticht.
Ich habe ein Leben, in dem sich nicht alles um Bits und Bytes und das Internet dreht. Doch ich glaube schon, dass dies ein Medium ist, das die Welt verändert.
Don Tapscotts Blick in die Zukunft. Auch er also ein Mann mit prophetischen Qualitäten. Im Porträt von Eleni Klotzikas. Und jetzt noch einmal Musik aus Kroatien und noch einmal Martin Riesel.
Breitband. Netzmusik.
Musikalisch bleiben wir auch beim dritten Teil der Netzmusik in Kroatien. Wenn es nach dem Ranking bei MySpace geht, dann ist der dort beliebteste Musiker einer, der singt nicht in Kroatisch und macht Rockmusik von beachtlicher internationaler Qualität. Sein Name Cats. Right. Netzmusik mit Cats. Playlist und Links unter breitband-online.de. Der Song eben hieß Agoraphobia. Das ist ein Filmtitel, eine süddeutsche Hardcore-Band und eine Form von Angst. Um die geht es hier. Cats, der Rockmusiker aus Kroatien, der beschäftigt sich überhaupt ganz gerne mit etwas tiefergehenden Dingen. Statt einer normalen Biografie findet man von ihm im Internet eine eher philosophische Abhandlung über Sinn und Form von persönlicher Entwicklung zwischen Anfang und Ende des Lebens. Wie möglicherweise die Zukunft mal in die Vergangenheit reisen könnte, um die zu verändern. Und wie die dem aber widersteht und somit die Zukunft ganz entscheidend beeinflusst. Als kroatischen Wohnort hat Cats Lighthouse angegeben, also Leuchtturm. Davon gibt's ja nun so einige an der langen Adriaküste. Aber vielleicht ist auch damit eine Metaebene gemeint. Und der Musiker sieht sich in einer eher höheren Aufgabe. Von ihm ist weiterzulesen, möge die Magie bei der Entstehung meiner Songs in deine Ohren dringen. Cats mit Before the Rain.
Some voice has told me you will walk on, but never come dream on. There's still a way
thing drowning its echo, trying to remember what's my song, and my tune just went wrong. All left alone while time is moving on, I don't know the
Before the Wayne von Kids.
Breitband. Blockspiel.
Das Blockspiel der Woche hat Zuwachs bekommen. In loser Folge werden wir an dieser Stelle auch immer wieder mal Fundstücke der Woche vorstellen. Das können Weblogs sein, aber auch Podcasts oder schlicht außergewöhnliche Internetseiten. Sixtus versus Lobo heißt unser Fundstück in dieser Woche. Mario Sixtus, vielen auch unter dem Namen der elektrische Reporter bekannt, porträtiert auf seiner Seite Wissenschaftler, Journalisten und Netzpersönlichkeiten. Sascha Lobo ist unter anderem Buchautor und für das Blog Riesenmaschine aktiv. Links und alle weiteren Erklärungen hierzu auch unter breitband-online.de. Jedenfalls geht es in dem Rededuell ebenfalls um die Zukunft. Ihr Thema ist allerdings nicht die Zukunft des Cyberspace oder der Wirtschaft, sondern, ganz spröde, die Zukunft des Speichers. Hören Sie selbst.
Liebe Zuseher, herzlich willkommen zu Sixtus vs. Lobo, dem Videocast zu den technischen Fragen des Alltags und der Zukunft, hier auf dem 01-Blog Powered by Cebit. Um für die kommenden Folgen ein bisschen Luft nach oben zu lassen, haben wir beschlossen, uns in der Startfolge einem Thema zu widmen, das seit dem Kampf Betamax gegen VHS als der ödeste Pausenfüller der Technikgeschichte gilt, nämlich die Zukunft des Datenträgers. Mit mir und meiner Frisur diskutiert der Technikjournalist Mario Sixtus, der Fachleuten als die Kompassnadel des technologischen Holzwegs gilt. Da sind wir auch schon genau bei meiner zentralen These für den Datenspeicher der Zukunft. Es gibt ihn nicht. Ich glaube, dass der Datenträger der Zukunft virtuell ist. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren der USB-Stick noch so ein bisschen herumgeistert, zusammen mit irgendwelchen obskuren Speicherkarten in allen möglichen Größen und Kleinen. Aber dann löst er sich zack auf und alles ist mit allem vernetzt. Alle Daten werden auf irgendwelchen virtuellen Servern gespeichert.
Lieber Herr Lobo, leider merkt man einmal mehr allzu deutlich, dass Sie Ihr sogenanntes Fachwissen in allerhöchstens 20 Minuten zusammengegoogelt haben und ungeprüft wirklich alles glauben, was arbeitslose Systemadministratoren so in die Wikipedia reinschreiben. Ob der Datenträger von morgen ein Stick, eine Scheibe oder eine Karte sein wird, ist dabei in etwa so wesentlich wie die Dichte des Nahrungsmittelrestbestandes in Ihrem peinlichen Schnauzbart nach dem Besuch einer Currywurstbude. Als Freund des Realismus bin ich jedenfalls fest davon überzeugt, dass in Zukunft jeder seinen eigenen Hochleistungsdatenträger mit sich herumtragen wird.
Mario Sixtus und Sascha Lobo im Rededuell auf YouTube. Und was glauben Sie, Speicher oder kein Speicher? Antworten können Sie auf breitband-online.de. So, und das war's auch schon wieder für diese Woche. Fürs Zuhören dankt im Namen von Redaktion und Technik Markus Heidmeier. Hier folgen gleich die Nachrichten, danach kommt die Deutschlandrundfahrt. Zum Schluss noch einmal eine Nummer des kroatischen Rockmusikers Cats, Song That Escaped. Schönes Wochenende und machen Sie's gut.
Yeah.